Vor nun schon mehreren Jahren befand ich mich einmal zwischen zwei Fronten eines sehr ernsten Konfliktes. Zur Zeit des Höhepunktes dieses Konfliktes trafen sich einige Gleichgesinnte unter uns. Da grüßte ein lieber Kollege mit einem kurzen Sacharja-Wort, das ich hier an den Anfang meiner Ausführungen in diesen Tagen stellen möchte. Sucht die Wahrheit und sucht die Wahrheit und den Frieden. Ein sehr passendes Wort zu unserem Thema. Das Wort, das Bruder Küch uns las, war eine ausgezeichnete Einleitung, das unsere Einstellung angesprochen hat. Dieses Wort möchte gleichsam Fortsetzung machen, gerade auf dieser Ebene, auf dieser Linie. Sucht die Wahrheit und den Frieden. Bei diesem kurzen Wort, es ist nicht der ganze Vers, bei diesem kurzen Wort ist zweierlei sehr wichtig. Erstens die Reihenfolge dieser zwei Ausdrücke, Wahrheit und Frieden. Es gibt viele Menschen, die sind müde des Kampfes. Israel ist müde des Konfliktes geworden und hat sich dazu hinreißen lassen, einmal Frieden zu machen. Der Preis ist ungeheuer. Viele Christen haben das Kämpfen verlernt. Vor vielleicht 2, 3 Jahren war ich gebeten worden, auf einer Freizeit in der Schweiz zu dienen. Und die Brüder vom Kreis, der mich einlud, kamen und besuchten mich und wir besprachen diese Freizeit. Unter anderem erzählten sie mir vom Werdegang der Bewegung, die sie vertraten. Und erwähnten unter anderem, dass in den Anfängen sehr viel von Kampf, von Kämpfen die Rede gewesen sei, was sich auch in den Liedern widerspiegelte, die man gesungen hatte und die der Begründer der Bewegung zum Teil auch gedichtet hatte. Aber das sei nicht mehr so, man würde sich nicht mehr so kämpferisch geben. Natürlich gibt es eine Kampfesart, die nicht angenehm ist. Paulus sagt, ich habe den edlen Kampf gekämpft. In der Luther-Übersetzung heißt es, der gute Kampf. Aber im Grundtext steht da ein etwas anderes Wort, das wohl mit gut hier und da übersetzt werden kann. Aber es bedeutet noch mehr. Wer kämpft, wer fechtet, der muss richtig kämpfen, das Schwert in rechter Weise schwingen. Früher hat man mit dem Schwert gekämpft, das war eine Sportart, nicht zum Töten, sondern einfach als Sportart. Es war eine Kunst. Und das galt als eine schöne Kunst. Das heißt, man musste wissen, wie das Schwert zu schwingen war. Ich habe den edlen Kampf, den schönen Kampf gekämpft, sagt Paulus. Es gilt, den guten Kampf in guter, edler Weise zu kämpfen. Jesus sagt, wir sollten beten, dein Königreich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Der Wille Gottes soll getan werden nach dem Willen Gottes. Wir versuchen manchmal, den Willen Gottes zu tun, aber tun diesen Willen nicht nach seinem Willen. Wenn wir Frieden haben wollen, dann braucht es zuerst Wahrheit. Sonst wird es ein falscher Friede sein. Und die Sünde kann dann sehr leicht diktieren und die Überhand nehmen. Kompromiss ist nicht angebracht. Wahrheit kommt an erste Stelle. Aber auf der anderen Seite geht es nicht nur um Wahrheit, denn die Wahrheit wäre nicht vollständig, wenn sie nicht zum Frieden führen würde. Was ist als eine Wahrheit, die dauernd stört und lieblos ist? Dann handelt es auch nicht mehr um Wahrheit. Gott ist beides, heilig und liebevoll. Aber die beiden sind bei Gott eine absolute, wunderschöne Harmonie. Sobald Gott aufhören würde, heilig zu sein, würde er auch nicht mehr liebevoll sein. Und sobald Liebe aufhört, heilig zu sein, hört sie auf, Liebe zu sein. Um Liebe zu sein, muss sie heilig sein. Und um heilig zu sein, muss Heiligkeit liebevoll sein. Die zwei beinhalten einander und sie ergänzen einander. Wahrheit bestimmt. Dort müssen wir beginnen. Aber es muss eine Wahrheit sein, die die echte Wahrheit ist, die Wahrheit Gottes, die zur Versöhnung und zum Frieden führt. Gemeinde Jesu wird immer im Zeichen von Trennung und Verbindung leben, immer. Die Frage ist nur, in welchem Zeichen? In welchem Zeichen findet Trennung statt und in welchem Zeichen findet Verbindung statt? Sucht die Wahrheit und sucht sie in Frieden und sucht den Frieden in der Wahrheit. Ein sehr gutes Wort. Biblische Hilfen zur Aufdeckung falscher Lehre. Ich weiß nicht, ob ich bei der Besprechung dieses Themas Ihren Erwartungen entsprechen werde. Im Übrigen, wenn Sie jeden Tag, jeden Abend dabei sind und Sie merken, Ihre Wünsche und Erwartungen bleiben unerfüllt, dann sagen Sie mir das doch. Ich kann sehr leicht, weil ich Sie nicht kenne, die meisten von Ihnen, an Ihren Bedürfnissen vorbeireden. Jemand hat gesagt, wissen Sie, was ein Diplomat ist? Ein Diplomat ist jemand, der, wenn ein Journalist ihm eine Frage stellt und er kann sie nicht beantworten, dann beantwortet er eben eine andere. Ich könnte zu anderen oder zu den Bedürfnissen von anderen Menschen sprechen, aber es hilft Ihnen nichts, wenn ich jetzt zu den Bedürfnissen der Geschwister in Gummersbach oder in Bremerhaven sprechen wollte. Denn Sie sind nun eben in Überholz hier und wir sind hier zusammen. Und wenn ich an Ihnen vorbeirede, sagen Sie mir das. Ich möchte ein Wort sagen, das uns erbauen kann und dem Herrn und uns Freude machen könnte. Zuerst etwas Einleitendes zu diesem Thema. Und da sind drei Gedanken, die ich an den Anfang stellen möchte. Erstens. Unterschiedliche Auffassungen in Lehrfragen sind eine zu bedauernde Wirklichkeit. Es ist nun einmal so, dass nicht alle Menschen sich einig sind über das, was man denken und glauben sollte. Auch nicht unter Christen. Christen sind Menschen, die sich zu Christus halten. Aber das heißt nicht, dass sie bei diesem sich an Christus halten, in allen Fragen überein denken würden. Es ist eine zu bedauernde Wirklichkeit, dass wir getrennte Wege gehen in manchem. Nun sollten wir gerade am Anfang wohl unterscheiden zwischen zweierlei, Lehre und Wandel. Die zwei sind eng miteinander verbunden und die kann man letztlich nicht trennen. Denn was man lehrt, wird gelebt werden. Früher oder später. Was man selbst lehrt, muss man nicht immer gleich vertreten, aber wird mein Leben über die Zeit prägen. Lehre prägt das Leben. Umgekehrt, das Leben prägt die Lehre. So wie man lebt, so wird man auch früher oder später lehren, das heißt, sich ausdrücken. Lehre und Leben gehören zusammen, aber man muss sie aber auch auseinanderhalten. In der Bibel steht geschrieben, von dem, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, sagt Lukas in der Apostelgeschichte 1. Petrus sagt, dass in der Gemeinde gehandelt wird und gesprochen wird. Zweierlei, das passt, das gehört zusammen. Aber es sind noch zweierlei. Die Theologen sprechen von Dogmatik und Ethik. Das sind Fremdwörter. Dogmatik ist das, was man glauben sollte, was gelehrt wird. Dogmatik ist die Wahrheit. Da beginnt es. Wir fragen nach dem, was die Bibel sagt. In der deutschen Sprache haben wir drei Arten von Sätzen. Grundsätzlich drei Arten. Es gibt Sätze, die wir im Gespräch gebrauchen oder in Vorträgen. Das sind Aussagesätze. Wenn ich sage, ich heiße Herbert Janssen, dann ist das ein Aussagesatz. Er macht eine Aussage. Das ist eine Lehre im Grunde. Dann gibt es andere Sätze. Tu dies oder tu das. Machen Sie einmal das Fenster auf oder die Tür zu oder so etwas. Das ist ein Befehl. Und dann gibt es den Fragesatz. Und alle drei werden in der Bibel verwendet. Wir brauchen alle drei. In der Dogmatik sagt man, so ist es. Das sind Aussagen. Es gibt nur einen Gott. Dieser Gott ist dreieinig. Er hat sich in Menschengestalt geoffenbart in Jesus Christus und so weiter. Das sind Aussagen. Und die müssen geglaubt werden, wenn man mit Gott übereinkommen will. Und dann gibt es Befehle in der Bibel. Da sollen wir handeln. Und da sagt Gott zum Beispiel in den 10 Geboten, Liebe, tu dies, sage die Wahrheit, lass dich nicht gelüsten und so weiter. Das sind Befehle. So hat es zu sein. So ist es und so hat es zu sein. Das sind zwei verschiedene Bereiche in unserem Leben und wir brauchen beide. Wenn wir von Lehre sprechen, dann sprechen wir von dem, was ist, was wahr ist. So ist es, dies ist die Wahrheit. Nun gibt es Menschen, die machen falsche Aussagen, solche, die machen richtige Aussagen. Und uns geht es in diesen Tagen um die falschen Aussagen, die von der Wahrheit abweichen. Und wie wird man damit fertig und was macht man? Und wo ist die Grenze und so weiter? Das sind verschiedene Fragen, die damit in Verbindung stehen und auf Antwort warten. Da gibt es den anderen Bereich, den Verhaltensbereich, den Wandel, von dem ich gesprochen habe. Diesen Bereich möchte ich in diesen Tagen nicht in erster Linie ansprechen. Es gibt Menschen, die sprechen diesen Bereich an und das ist notwendig. Das tue ich auch. Ethik ist der Bereich dessen, was wir zu tun haben. Wir haben zu lieben, wir haben gerecht zu sein, wir haben zu wissen, wo die Autoritäten im Leben sind, bei den Eltern, den Lehrern, der Regierung und so weiter. Unser Verhalten wird da angesprochen. In der Gemeinde kann beides, Sünde, das heißt ein verkehrtes Verhalten, und falsche Lehre, kann beides ein Störfaktor sein. Beides kann die Gemeinschaft beeinträchtigen. Ein Christ kann sich fehlverhalten an beiden Stellen. Aber wir müssen unterscheiden. War es Sünde oder war es falsche Lehre? Das müssen wir unterscheiden können. Falsche Lehre führt zur Sünde. Sünde führt zu falscher Lehre. Aber sie sind zunächst einmal zwei verschiedene Bereiche. Manchmal ist es eine Frage unter Christen, ob man einen Fernseher haben sollte. Bei manchen Christen ist das kein Problem, zum Beispiel bei mir. Aber bei manchen Christen ist das ein Problem. Und wenn ich jetzt glaube, dass ich keinen Fernseher haben sollte. Aber ich treffe einen lieben Bruder, der hat einen. Dann hat das nichts mit falscher Lehre zunächst zu tun. Aber das hat mit Sünde zu tun, wenn es falsch ist, einen Fernseher zu haben. Verstehen Sie das? Es kommt, sagt man, viel Sündiges über den Fernseher. Ja, das stimmt. Und es könnte sein, dass man sich damit versündigt und dass dann das Pflegen des Fernsehens eine Sünde wäre. Und diese Gefahr ist allzu groß. Aber das ist nicht ein Bereich, den ich in diesen Tagen zunächst ansprechen möchte. Obwohl kann man das zu einer Lehre machen kann, da natürlich wird es Lehrgespräch. Vielleicht kann ich in dieser Beziehung mal darauf kommen. Uns interessiert, das heißt mich interessiert von der Themenstellung, sie wurde mir gestellt. Mich interessiert zunächst, was ist Wahrheit? Was sollte man lehren? Und wie sollte man es lehren? Damit wir uns gleich im Klaren sind, was das eigentliche Thema ist und wie wir vorgehen wollen. Also, falsche Lehre, falsche Aussagen, falsche Dogmatik ist eine traurige Realität in der Christenheit und in fast allen Gemeinden. Ich frage mich, ob es je eine Gemeinde gibt, wo nicht irgendwo mal falsche Aussagen gemacht werden, falsche Lehre also vorhanden wäre. Da muss jeder sich ans Herz fassen. Das war schon der ersten Zeit so. Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 11, es sind Spaltungen und Parteiungen unter euch. Spaltungen und Parteiungen. Das war zu bedauern. Aber Korinth war nicht die einzige Gemeinde. Vielleicht hat sie mehr Probleme auf diesem Gebiet gehabt als andere. Aber wenn wir das Neue Testament lesen, dann stellen wir fest, dass doch das nicht eine Seltenheit war. Eine zweite Aussage zum Anfang. Unterschiedliche Auffassungen treten uns aus verschiedenen Gründen entgegen. Unterschiedliche Auffassungen haben verschiedene Gründe. Wie kommt es, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt? Der eine glaubt, so ist es richtig, der andere glaubt, so ist es richtig. Wie kommt das, dass wir uns nicht einig sind? Wie kommt es, dass wir uns einig sind? Was führt zu Uneinigkeit? Was führt zu Einigkeit? Nun, was zu Uneinigkeit beitragen kann, ist erstens einmal die Tatsache, dass auch Christen manchmal neue Gedanken bekommen. Das ist nicht neu, nein. Es gibt Leute, die denken, Christen würden nur alte Gedanken haben. Die wären lauter Konservative. Das heißt, sie würden nur konservieren, was bereits einmal gesagt war und gedacht war. Nun sind wir allerdings konservativ, weil wir an die Bibel glauben und die ändert sich nun eben nicht. Aber die Bibel ist so reich, dass wir auf neue Gedanken stoßen können. Also in der Begegnung mit der Heiligen Schrift kommen immer wieder neue Gedanken auf. Nicht jeder von uns hat schon alles kennengelernt, was in der Bibel steht. Da hörte ich von einem Bruder, der sagte, er wüsste nicht mehr, wo er noch in der Bibel zu lesen hätte, denn er hätte schon alles gelesen. Es wäre ihm schon alles bekannt, also. Ich frage mich, ob er je wirklich gelesen hat. Denn die Bibel ist ein unerschöpflicher Reichtum. Das heißt, die Bibel bürgt dafür, dass wenn man sie ernst nimmt, man immer wieder neue Gedanken bekommt. Und dann können diese Gedanken nicht immer gerade biblisch sein, auch wenn wir sie bekamen, als wir die Bibel lasen. Denn manch einer liest einen Vers und bekommt gerade beim Lesen dieses Bibelverses unbiblische Gedanken. Merkwürdig, nicht wahr? Also in der Begegnung mit der Schrift kann es verschiedene neue Auffassungen geben. Aber dann gibt es noch unsere Erfahrungen. Jeder von uns hat seine Erfahrungen. Letztlich hat niemand genau dieselben Erfahrungen. Und so gibt es einen Reichtum von Eindrücken. Und diese Erfahrungen tragen dazu bei, dass wir verschiedene Auffassungen bekommen. Die prägen uns. Und dann sagen wir schnell, ja, ich habe dieses erfahren. Der andere sagt, aber ich habe das erfahren. Und schon ist eine Meinungsverschiedenheit da. Denn man neigt ja dazu, seine Erfahrung als die maßgebende zu betrachten. Und dann bekommen wir neue Gedanken in der Begegnung mit dem Leben in dieser Welt. Wir gehen zur Schule, auf den Arbeitsplatz, wir reisen, wir lernen Neues kennen, überall in der Begegnung mit Menschen. Und das trägt dazu bei, dass wir verschiedene Auffassungen haben. Denn es gibt sehr viele Menschen in der Welt. Und sie sind nicht alle eines Sinns. Also, es gibt Meinungsverschiedenheiten, also Unterschiede in Lehrauffassungen, weil wir neue Ideen bekommen. Es gibt noch einen weiteren Grund. Es gibt unterschiedliche Lehrauffassungen oder Meinungen, weil es in dieser Welt das Falsche gibt. Es gibt nicht nur das Echte, sondern das Falsche. Einige von uns waren noch zum Gebet zusammen, bevor diese Versammlung anging. Und da hat Bruder Küch aus Johannes 15, Vers 1 gelesen, hat die ersten Verse dort gelesen, aber in Vers 1 heißt es, ich bin der wahre Weinstock. Es gibt falsche Weinstöcke. Ein Weinstock ist eine Quelle des Lebens für Reben. In diesem Text geht es um die Reben des Weinstockes. Und für die Reben ist der Weinstock die Quelle des Lebens. Nun gibt es falsche Quellen, die kein süßes Wasser liefern. Wir hatten eine solche Quelle auf unserem Land, auf dem anderen Ende. Ich war weit weg von zu Hause. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Und an einem sehr warmen Tag hatte ich furchtbar Durst. Ich wollte trinken, hatte aber kein Wasser dabei. Und es war auch kein Brunnen, zu dem ich hätte gehen können. Es war ein Brunnen da. Es war eine Vertiefung da, eine größere, wo im Frühling Wasser stand. Und dort hatte mein Vater einen Brunnen gegraben. Der war nicht sehr tief. Was braucht er? Er braucht doch nicht sehr tief zu sein. Es war schnell Wasser da drin. Aber es war nicht gutes Wasser. Das Vieh konnte unter Umständen da trinken, aber Menschen nicht. Aber ich hatte so Durst, dass ich es wagte, einmal von diesem Wasser zu holen. Das war nicht schwer, aber wissen Sie, es tat mir hinterher leid, dass ich es versucht hatte. Es war so bitter. Es gibt Wasser, das ist nicht zu trinken. Das ist nicht echtes Wasser. Das heißt, Wasser, das wir wirklich brauchen. Es gibt falsche Quellen. Wissen Sie, wenn Sie den Durst, Ihre Einsamkeit, den Durst nach Gemeinschaft stillen wollen, greifen Sie bitte nicht zur Alkoholflasche. Dann verwechseln Sie Quellen. Man kann da die Drähte kreuzen. Man gibt Schwierigkeiten. Das wissen die Elektriker. Also es gibt richtige Quellen und es gibt falsche Quellen. Und nun gibt es im Leben allerlei Falsches. Warum sagen wir das? Wo kommt diese Aussage her? Was gibt Anlass zu der Aussage, dass es das Falsche in der Welt gibt? Nun, zur Zeit des Neuen Testamentes, von wo wir herkommen, wir richten uns nach der Heiligen Schrift, zur Zeit des Neuen Testamentes gab es viel Falsches. Das Falsche gab es in der frühen Gemeinde in Korinth, in Galatien war falsche Lehre, in Kolosse war falsche Lehre und in anderen Gemeinden. Dazu hat Jesus und haben die Propheten Der Apostel prophezeit, dass es weiterhin Falsches geben würde, falsche Lehre ebenfalls. Es wurde prophezeit, dass das Falsche als Anfechtung aufkommen werde. Jesus Christus erwartete nach Matthäus 24 falsche Messias, falsche Christus. Er erwartete die Verführung vieler Menschen. Es ist mir aufgefallen und hat mich sehr stark beeindruckt, dass wir Menschen, oder Küch hat schon gesagt in der Einleitung, wir alle sind anfällig dafür. Der Mensch ist ungeheuer anfällig für die Irreführung. Wir fassen das kaum. Wir sind so überzeugt davon, dass wir richtig sind. Und wir ahnen gar nichts, in welchem Maße wir, weil wir gerade Menschen sind, wir furchtbar fähig sind, irre zu gehen. Nicht umsonst vergleicht Gott uns mit Schafen. Wir sind in der Tat Schafsköpfe. Das Schaf ist ein Wesen, das offenbar von Anfang an auf die Führung des Menschen angewiesen ist. Man fragt sich, ob das Schaf als solches je wild war. Vielleicht hat es mal wilde Schafe gegeben. Aber das Tier als solches ist offenbar mit dem Menschen da gewesen, von Anfang an. Denken Sie an Abel und Kain. Kain im Besonderen. Abel im Besonderen. Ein Bibelausleger, ein namhafter, weist auf diese Möglichkeit hin, dass das Schaf von Anfang an in der Gegenwart, in der Begleitung des Menschen war. Das Schaf braucht den Menschen. Es kennt nicht den eigenen Weg. Wir hatten zu Hause auf unserer Landwirtschaft nicht Schafe. Vielleicht ab und zu mal. Aber ich entsinne mich dessen nicht. Aber wir hatten Kühe, wir hatten Pferde, wir hatten Schweine, Hühner. Wissen Sie, wenn eine Kuh oder ein Hund oder eine Katze oder ein Pferd sich verirrt, dann findet es wieder nach Hause. Die haben ein merkwürdiges Gespür für Richtung. Die finden nach Hause. Aber nicht ein Schaf. Das findet sich nicht zurecht. Und so ist ein Mensch. Er ist nicht imstande, von sich aus den Weg zu finden in seinem Leben. Er braucht Führung. Wir sind furchtbar anfällig für Verirrung. Jesus prophezeit diese Verführung. Und wissen Sie, Verführung meldet sich nicht als Verführung an. Sie führt nicht so ein Plakat vorne. Ich bin Verführung, bitte glauben Sie mir nicht. Ja? Nicht so. Sie kommt als Wahrheit. Jesus prophezeite weltweiten Christenhass. Er prophezeite großen Abfall in Matthäus 24. Er prophezeite verbreitete Untreue. Er prophezeite falsche Propheten. Also, bis Jesus wiederkommt, gibt es solche falschen Lehrer, falschen Menschen. Paulus sagte ebenfalls und hat den ephesischen Ältesten vorausgesagt, selbst aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Dinge, die verkehrt worden sind, reden, um die Jünger wegzuziehen und hinter sich zu bekommen. Das ist typisch Sekte. Wissen Sie, was Schwärmerei ist? Schwärmen. Schwärmerei ist Nachfolge. Ein Schwarm um ein Wesen. Alle Folgen sind orientiert nach diesem Wesen. Das ist ein Schwarm von Bienen und so weiter. Schwärmerei ist die Nachfolge eines falschen Lehrers oder Leitenden, eines falschen Führers, um sie hinter sich zu kriegen. Petrus verhieß dasselbe. Unter euch werden falsche Lehrer sein, die Parteien nebenher einführen, die zum Verderben führen und den Alleinherrscher, der sie erkaufte, verleugnen. Es gibt Abfall. Woher kommt es, dass es das Falsche gibt? Das sollte die Gemeinde wissen. Sie sollte wissen, in diesem Fall, woher der Wind kommt. Satan ist der Urheber. Jesus Christus lehrte, Satan sei es, der auf dem Boden, auf dem guter Same gesät wurde, dass er dort ebenfalls Falsches säen würde. Ja, Satan hat schon von Anfang an das Falsche verkündet. Satan ist es, der als erster die Wahrheit Gottes in Frage stellt. 1. Mose 3. Sollte Gott gesagt haben? Stimmt es? Satan deutet an, nicht notwendigerweise. Gott könnte auch die Unwahrheit sagen. Und Eva könnte sofort reagiert haben und sie könnten unter Umständen auch die Unwahrheit sagen. Will nichts mit ihnen zu tun haben. Wäre besser gewesen, nicht? Leider war das nicht der Fall. Satan ist es, der die Wahrheit Gottes in Frage stellt. Paulus eröffnet der Gemeinde, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet, sondern gegen die Obersten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geisterwesen der Bosheit im Himmlischen. Dagegen gehen wir an. Und hinter jeder falschen Lehre steckt satanische Klugheit. Falsche Klugheit. An Timotheus schreibt Paulus, der Geist, der Heilige Geist, sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden. Diese Geister wollen nun in die Gemeinde eindringen, sagt Paulus. Sie können sogar Jesus heißen. Es ist möglich, dass jemand von Jesus spricht und nicht Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes, meint. Aber nicht nur Satan ist verantwortlich für das Falsche in dieser Welt, sei es falsche Lehre oder Sünde, sondern auch der Irrweg des Menschen. Wir selbst, wie schon gesagt, sind irrtumsfähig. Der Irrweg des Menschen ist auch verantwortlich für falsche Lehre. Sein verkehrtes Denken über Gott ist der Ausdruck seines verkehrten Handelns vor Gott. Haben Sie schon einmal Menschen getroffen, die von der Sünde nicht lassen wollten, aber anfänglich eigentlich eine sehr christliche Auffassung vertraten? Vielleicht waren sie sogar Christen. Und mit der Zeit haben sie ihre Theologie, ihr Glaubensbekenntnis gleichsam geändert. Mit der Zeit passt man sein Denken seinem Handeln an. Das Handeln sollte aus dem Denken kommen, aber es kann auch umgekehrt sein. Wir sind nun im Wesen Sünder. Und wir sind ungehorsam Gott gegenüber. Und das beeinflusst unser Denken. Wir möchten konsequent sein. Und dann denken wir so, wie wir handeln wollen, damit es auch richtig ist. Ja? Da gibt Menschen, die leben in Sünde, in Unzucht, Hurerei, Ehebruch. Und sie beginnen zu denken, das ist ganz in Ordnung, damit sie nicht ein schlechtes Gewissen haben. Man passt seine Lehre an. Gott ist Licht. Geht man von ihm weg, so wird es finster um uns und in uns. Paulus erklärt, das Parteiwesen ist vom Fleisch. Wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, die die Lehre betreffen, da ist einer oder sind beide fleischlich. Jetzt wollen wir uns fragen, wie die Jünger zu Recht sich fragten, bin ich es? Das war eine gute Haltung. Überraschenderweise sagt die Schrift, dass falsche Lehre auch von Gott kommt. In 5. Mose lesen wir in Kapitel 13, in den Versen 1 bis 3. Wenn unter euch ein Prophet oder Träumer aufstehen wird, das ist nicht jemand, der tags träumt bei der Arbeit, sondern das habe ich oft getan. Mein Vater musste mich immer wieder dazu ermahnen, Junge, habe deine Gedanken bei der Arbeit. Aber das ist nicht der Träumer, von dem hier die Rede ist. Hier ist die Rede von einem, der Träume hat und meint, er sei damit schon Prophet geworden. Er wolle sie jetzt deuten und auf andere münzen. Wenn unter euch ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, er tut ein Wunder und das Zeichen oder Wunder eintrifft, davon er dir gesagt hat. Oder ein anderes, nicht das er tut, sondern ein anderes. Indem er sprach, lasst uns anderen Göttern nachwandeln, die ihr nicht kennt, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, er lässt es zu und stellt euch auf die Probe, nicht mit Sünde. Versuchen heißt hier nicht zur Sünde versuchen. Versuchen heißt hier auf die Probe, er macht einen Versuch. Er fragt sich, wird mein Volk mir jetzt treu bleiben? Ich werde ihm einmal vor eine Entscheidung stellen, so wie im Garten Eden. Wollt ihr bei mir bleiben oder wollt ihr weg von mir gehen? Solche Versuche lässt Gott einmal eintreffen. Er lässt falsche Propheten aufkommen. Damit stellt er sein Volk auf die Probe. Damit er erfahre, ob ihr den Herrn, euren Gott, liebt, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Liebe ich die Wahrheit und den Frieden mit Gott oder liebe ich meinen Weg oder den Weg eines anderen Menschen? Also überraschenderweise sagt die Schrift, dass falsche Lehre auch von Gott kommen kann, nicht ursprünglich, nicht so, aber er kann sie zulassen. Damit prüft er mitunter seine Kinder, ob sie prüfen werden. Denn wir sollten prüfen. Und ob wir dann ablehnen werden. Gott kann aber auch falsche Lehre als Gericht kommen lassen. So steht es auch im 2. Thessalonicher Brief. Pfarrer Jochums sagte einmal, er glaube, dass der Professor Karl Barth ein Gericht gewesen wäre mit seiner falschen Lehre. Es kann sein, dass wenn wir nicht bereit sind, die Wahrheit zu hören, dass Gott es zulässt, dass wir der Irrlehre verfallen, und das ist dann ein Gericht. Wie furchtbar, wenn Menschen diesem Gericht verfallen müssen. Aber das hat dann gewiss seinen Grund gehabt. In 2. Thessalonicher 2 lesen wir, dessen Ankunft und Auftreten nach der Wirkung Satans erfolgt, das ist der Antichristus, unter Entfaltung aller Kräfte, Zeichen und betrügerischen Wunder. Der Antichristus wird Wunder tun. Die werden genauso aussehen wie die Wunder des Herrn. Viele von ihnen. Zeichen tun. Da denken die Leute, oh, hier ist die Wahrheit. Nicht nur muss die Wahrheit angenommen werden, sondern die Liebe zur Wahrheit muss geschenkt werden. Wir haben sie nicht. Sie waren nicht bereit, die Liebe zur Wahrheit anzunehmen, zu ihrer Rettung. Aus diesem Grunde wird Gott ihnen eine wirksame Irreführung schicken, um der Lüge zu glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Als Bruder Küch die Worte
aus Johannes 15 in unserer kleinen Gebetsgemeinschaft vorher las, dachte ich bei mir, unser Herr ist sehr deutlich. Unser Herr meint genau, was er sagt. Ich bin der wahre Weinstock. Hier ist die Wahrheit. Die, die vom Osten gekommen sind, die denken nicht genau so wie wir, die wir im Westen aufgewachsen sind. Und die, die im Westen sie empfangen, müssen wissen, wie sie denken. Was immer da auch an Meinungsverschiedenheit ist, es ist etwas grundsätzlich Richtiges da. Leute, die vom Osten kommen, sind autoritätsorientiert. Die haben weniger Schwierigkeit mit Autorität. Wir haben diese Schwierigkeit. Im Westen sind wir so erzogen, dass jeder seine Meinung haben darf, nicht wahr? Und ganz besonders heute, wo Toleranz mit doppelgroßem T geschrieben wird. Jeder darf seine Meinung haben. Und zudem ist fast jeder verpflichtet, die Meinung des anderen stehen zu lassen. Wir müssen tolerant sein, sonst ist man uns gegenüber nicht mehr tolerant. Soweit ist es schon. Wir müssen nicht diskriminieren, sonst wird man gegen uns diskriminieren. Ich sage dieses, weil ich persönlich weiß, wie tief das steckt. Dass man denkt, ich habe ein Recht auf meine Meinung. Und wir finden es sehr, sehr schwer zu denken, es gäbe nur eine Wahrheit. Es gibt viele Christen in Gemeinden, die nicht verstehen können, wenn ich sage, es müsste in der Gemeinde nur eines gesagt werden. Das können sie nicht verstehen. Philippa Kapitel 2, andere Stelle. Ich will, dass ihr dasselbe redet. Nicht zweierlei, nur eins. Ja, es gibt die Liebe, die toleriert. Wir sind unterwegs, wir sind alle Werdende, wir sind noch nicht fertig, das ist klar. Aber das heißt nicht, dass es richtig ist, dass wir zwei verschiedene Auffassungen haben. Und das verwechseln wir. Wir denken, weil wir liebevoll sein sollten, tolerant, wäre das auch in Ordnung. Wir lieben einander und wir sollten lieben. Aber inzwischen muss es klar sein, dass es nicht richtig ist, dass wir zweierlei Auffassungen haben. Es ist nicht richtig. Und wir sollten nicht ruhig sein darüber. Und wir sollten miteinander sprechen in Liebe. Und in der Frage, bin ich es, der falsch liegt? Aber wir sollten uns nicht zur Ruhe geben. Unser Herr meint genau, was er sagt. Und nur unser Herr Jesus Christus hat recht. Nur er. Und ich muss mich immer wieder daran gewöhnen, dass mein Herr Jesus sich nicht nach Herbert Janssen richten wird. Ich predige so viel, dass ich eingenommen werden kann von meinen Auffassungen. Das ist eine furchtbare Versuchung. Da muss ich mir immer wieder sagen, mein Herr ist auf dem Thron, und das sind auch Brüder und Schwestern, die haben auch unseren Herrn, denselben Herrn. Und vielleicht haben sie recht und ich liege verkehrt. Aber unser Herr dort, der hat recht. Und bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Und obwohl ich gerne in Gebetsgemeinschaft mit ihm stehe, hat er keine Geduld. Bitte verstehen Sie mich. Er hat viel Geduld. Aber er toleriert es nicht bei mir, wenn ich falsche Auffassung bin. Da muss ich nicht denken, dass ich irgendwie noch ein Favorit bei ihm bin. Und ich werde schon irgendwie da davonkommen mit dieser falschen Auffassung. Nein, ich habe mich ständig zu prüfen, mich ständig dem Wort zu unterstellen und ständig mich korrigieren zu lassen, auch von Brüdern und Schwestern. Ständig. Und ich bete, dass der Herr mir das klar werden lassen möchte, in meinem Geist, in meiner Vorstellung, dass er mit vollem Ernst meint, was er sagt. Mein Herr ist beides, Liebe und Wahrheit. Und das eine Mal wird mir dieses kostbar und das andere Mal wird mir das kostbar. Aber in diesen Tagen wollen wir uns sagen lassen, unser Herr hat die Wahrheit. Und diese Wahrheit gilt es rauszukriegen und die gilt für einen jeden von uns, für einen jeden von uns. Er macht keine Ausnahmen. Als dieser Text so gelesen wurde, eine jede Rebe, die an mir Frucht bringt, so und so, alles Aussagen, wahre Aussagen, so ist es und nicht anders. Eine jede, die nicht Frucht bringt, wird abgeschnitten, wird weggehauen, das stimmt, das wird geschehen. Und wenn meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird geschehen. Und wenn nicht, dann wird es nicht geschehen. Und sie können die ganze Nacht hindurch weinen, und es wird nicht geschehen, wenn sie nicht vom Wort Gottes voll sind. Unser Herr meint, was er sagt. Und wenn die Liebe zur Wahrheit mir abhanden kommt, laufe ich ernste Gefahr. Das Falsche ist also auch möglich, weil Gott es ausdrücklich zulassen kann. Aber es gibt noch einen anderen Grund, und den möchte ich zum Schluss nennen, weshalb es das Falsche in der Gemeinde geben kann. Dass Christen immer noch unvollkommen sind, ist eine weitere Ursache von Meinungsverschiedenheiten. Diese Unvollkommenheit ist einmal eine natürliche und einmal eine geistliche. Niemand von uns behält alles, was er in der Bibel liest. Wir sind einfach vergesslich. Das ist eine natürliche Unvollkommenheit. Und weil wir vergesslich sind, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Wir behalten nicht alles im Kopf, das wir einmal lasen. Dann hätten wir es in Zusammenhang bringen können und dann würden wir auf die richtige Bahn kommen. Aber jetzt sind wir vergesslich, dass hier sowas stand, als wir das lasen. Ja? Wir bringen das nicht in Zusammenhang. Denn die Bibel ist ja eine große organische Wahrheit. Wir sind auch in anderen Stücken unvollkommen, rein natürlich. Wir sind müde. Wir sind nicht vollkommener Energie. Wir haben nicht genügend Energie. Wir studieren nicht genug. Wir sind faul. Und dann sind wir Sünder. Wir sind geistlich unvollkommen. Wir müssen noch wachsen. Und so ist jeder von uns unterwegs. Und während wir unterwegs sind, gibt es da andere Auffassungen in Bezug auf biblische Wahrheit. Das müssen wir wissen. Die Liebe fällt niemals dahin. Aber ob es Prophezeiungen sind, sie werden abgetan werden. Ob Sprachen, sie werden von sich aus aufhören. Ob es Kenntnis ist, sie wird abgetan werden. Denn stückweise kennen wir und stückweise geben wir weiter. Wann immer aber das Vollendete gekommen sein wird, dann wird das stückweise weggetan werden. Als ich ein unmündiges Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind, rechnete ich wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich das Kindische weg und wir werden erst vollkommene Männer und Frauen in Christus, wenn Christus uns begegnet. Also, wir sind noch unterwegs. Lasst uns aber dabei sein, das Kindische abzutun. Denn jetzt sehen wir in einen Spiegel, der undeutlich ist. Die damaligen Spiegel waren nicht so schöne Glasspiegeln, wie wir sie heute haben. Man sah sein Gesicht undeutlich. Und so sehen wir undeutlich, wenn wir die Bibel lesen, nicht deutlich genug. Das ist nun ebenso. Dann aber werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Und diese Verheißung haben wir, und dann werden wir wirklich eines Sinnes sein. Das wird herrlich sein, nicht wahr? Inzwischen wollen wir dennoch einander lieben, auch wenn wir andere Auffassung sind. Auch wenn jemand irrt, wie am Anfang gesagt, dann wollen wir bereit sein zu suchen mit blutendem Herzen. Also, falsche Lehre ist ein schwieriges Thema, ein ernstes Thema, aber ein Thema, das ich hoffe, nicht unfruchtbar sein wird für uns in diesen Tagen. Wir wollen zusammen beten, wir stehen dazu auf.